Ja, sehr schön, dass ihr heute alle hier seid. Wir beschäftigen uns als Gemeinde gerade einige Wochen sonntags im Gottesdienst und auch in den Hausgruppen, vielleicht manche auch ganz privat jeden Tag, mit Texten aus dem Markus-Evangelium zum Leiden Jesu. Wenn wir die Texte auf uns wirken lassen, dann wollen wir zum einen zulassen, uns in den Menschen, die dort beschrieben werden, zu sehen, also auch Züge zu entdecken, die wir auch haben. Und zum anderen wollen wir sehen, wie Jesus sich in diesen Texten vorstellt, uns zum Vorbild wird und welches Gottesbild Jesus damit offenbart. 2015 ist ja das ausgerufene Jahr Bild und Bibel und wir wollen die Bilder der Bibel auf uns wirken lassen. Heute geht es um Pilatus, Barabbas, die Menge, Jesus und ich. Und ich lese den Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 15a. Jesus wird an die Römer ausgeliefert. Am frühen Morgen schlossen die hohen Priester, die führenden Männer des Volkes, die Schriftgelehrten und der ganze Hohe Rat ihre Beratungen ab und trafen die Entscheidung. Jesus wurde gefesselt zu Pilatus, dem römischen Statthalter, gebracht. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Ja, du sagst es, antwortete Jesus. Die hohen Priester brachten noch andere, schwere Anklagen gegen ihn vor. Antworte doch, forderte ihn Pilatus auf. Hörst du denn nicht, wie schwer sie dich beschuldigen? Aber Jesus sagte kein Wort. Darüber wunderte sich Pilatus sehr. Jedes Jahr zum Passafest begnadigte Pilatus einen Gefangenen, den das Volk selbst auswählen durfte. Zu dieser Zeit saß ein Mann namens Barabbas im Gefängnis. Er war zusammen mit den Anführern eines Aufstandes festgenommen worden, die einen Mord begangen hatten. Vor dem Palast des Pilatus forderte jetzt eine große Menschenmenge die Freilassung eines Gefangenen. Pilatus rief ihnen zu: Soll ich euch den König der Juden freigeben? Denn er wusste genau, dass die hohen Priester das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt hatten. Aber die hohen Priester hetzten das Volk auf, die Freilassung des Barabbas zu verlangen. Pilatus fragte zurück: Und was soll mit dem Mann geschehen, den ihr euren König nennt? Da brüllten sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte Pilatus. Doch ununterbrochen schrie die Menge: Ans Kreuz mit ihm! Weil Pilatus die aufgebrachte Volksmenge zufriedenstellen wollte, gab er Barabbas frei. In dem nächsten Halbvers heißt es: Jesus aber ließ er auspeitschen und zur Kreuzigung abführen. Dieser Teil gehört zur Demütigung des Königs und diesen Teil nehmen wir mit hinein in den nächsten Gottesdienst. Schauen wir uns die verschiedenen Personen an. Als erstes Pilatus. Entdecken wir uns in Pilatus? In unserem Text heute wird Jesus kurz nach Tagesanbruch am Freitagmorgen, vermutlich gegen 6 oder 7 Uhr, zum römischen Gouverneur Pontius Pilatus gebracht, der das politische Recht hatte, ein Todesurteil zu verhängen. Die Anklage der 71 Mitglieder des Hohen Rates gegen Jesus lautete: Er behaupte, der König der Juden zu sein. Also er setze seine Identität mit Gott gleich. Das war für das Empfinden des jüdischen Hohen Rates eine schwere Gotteslästerung. König der Juden sein zu wollen, war aber auch politisch ein schweres Vergehen, denn der König der Juden war zu der Zeit ja Cäsar und Cäsar ließ sich als Gott verehren. Dass Jesus den Titel König für sich beanspruchte, galt also auch politisch als Hochverrat und Rebellion gegen die Staatsgewalt. Indem Jesus beanspruchte, der versprochene Messias, der König zu sein, musste er von den Römern als unzumutbarer Rebell empfunden werden. Mit solchen Unruhestiftern machte Rom kurzen Prozess. Pilatus wird auch historisch als grausam und brutal beschrieben. Und trotzdem durchschaut er in dieser Situation, dass die Mitglieder des jüdischen Hohen Rates neidisch auf Jesus waren, der ihre religiöse Autorität massiv in Frage gestellt hatte. Jesus bekennt sich auf Pilatus Frage ganz klar dazu, tatsächlich der König zu sein. Aber auf die anderen Anschuldigungen, die dann noch folgen, die sie vorbringen, sagt er kein einziges Wort mehr. Und darüber wundert sich Pilatus. Und wir merken in der Geschichte, Pilatus möchte Jesus eigentlich raushauen. Und da kommt ihm eine eingeführte schlaue Sitte gerade entgegen, zu dem Zweck, Frieden in Jerusalem aufrechtzuerhalten, das Volk zu besänftigen und den Wunsch nach einem Aufstand möglichst niedrig zu halten, konnten die Einwohner Jerusalems jedes Jahr als Geschenk zu ihrem Passafest selbst bestimmen, welcher politische Gefangene freigelassen werden sollte. Und Pilatus geht natürlich davon aus, dass sich die Leute für Jesus entscheiden werden. In Vers 14 fragt Pilatus auch provozierend, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Es liegt doch für alle auf der Hand, dieser Jesus hat doch kein Unrecht getan. Es ist ihm ja auch gar keins nachzuweisen. Pilatus, der sonst so skrupellos ist, kann sich kaum durchringen, die Hinrichtung von Jesus anzuordnen. Pilatus ist beunruhigt von Jesus und wie wir aus dem Matthäusbericht wissen, auch die Ehefrau des Pilatus. Pilatus weiß, dass es Unrecht ist, Jesus zum Tod zu verurteilen. Er wird uns in diesen Evangelienberichten fast sympathisch dargestellt, in seiner Bemühung, die versammelte Menge vor seinem Palast davon zu überzeugen, dass Jesus unschuldig ist. Und selbst die Auspeitschung, die er anordnet, kann noch als letzter Versuch gewertet werden, dass sie doch ein Erbarmen mit diesem zu Tode Verurteilten haben, dass sie doch noch die Reißleine ziehen, dass wenn er nach seiner Auspeitschung nochmal vorgeführt wird, dass alle ein Einsehen haben und sagen, jetzt reicht es doch, das war doch nun wirklich genug. Mehr müssen und dürfen wir ihm doch nicht aufbürden, es wäre absurd. Pilatus hat also einen ganzen Teil der Wahrheit begriffen in dieser Situation. Und ich denke, auch uns ist ja ein Stück Wahrheit anvertraut. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um und gehen wir damit weiter? Setzen wir dieses Pfund ein, sodass es sich vermehrt, oder lassen wir uns dann am Ende doch abhalten? Pilatus scheut sich, Verantwortung zu übernehmen und wäscht seine Hände in Unschuld, wie uns Matthäus überliefert. Sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen, statt sie dann doch abzuschieben? Trotz allen ehrenwerten Bemühungen knickt Pilatus am Ende doch ein. Und es ist fast tragisch, dass uns in Vers 15a berichtet wird, weil Pilatus die aufgebrachte Menge zufriedenstellen wollte, gab er Barabbas frei. Entdecken wir uns auch in Pilatus? Kennen wir Momente, in denen wir lieber irgendjemanden zufriedenstellen wollen, als unserem Herzen folgen? Kennen wir diese Mischung aus Angst, uns gegen den Wind zu stellen und der Bequemlichkeit, nicht bis zum Äußersten zu gehen? Oder kann es sein, dass der Wunsch, akzeptiert und gemocht und bestätigt zu werden, uns auch in die Irre leitet? Haben wir schon mal den Druck irgendeiner Menge erlebt? Wo ist der Wunsch nach Anerkennung so groß, dass wir uns lieber einer Mehrheit anpassen und darüber die Wahrheit verraten? Wie sieht es mit unserer Zivilcourage aus oder dem Stehen zu Christus als Christen? Wo schlägt unser Gewissen? Ich denke, die Person des Pilatus mahnt uns, Gewissensentscheidungen, Herzensentscheidungen zu treffen, trotz allem, was menschlich dagegen spricht. Aber ich denke, wir dürfen festhalten, Pilatus ist ein Mann, der zunächst Gerechtigkeit möchte und sich gegen das Unrecht wehrt. Und das können wir von ihm lernen, dass wir versuchen, dort, wo Unrecht geschieht, etwas dagegen zu halten. Und wir können aus der Geschichte lernen, auf diesem Weg zu bleiben und nicht einzuknicken. Dann wird uns zweitens Barabbas vorgeführt. Barabbas, entdecken wir uns auch in Barabbas? Barabbas hatte einen Aufstand gegen die Römer angeführt. Er hatte mindestens einen Menschen dabei umgebracht, irgendjemanden, der mit den Römern zusammengearbeitet hatte, und er hat Menschen beraubt und vermutlich mit der Beute seinen Aufstand finanziert. Barabbas war also zu Recht verurteilt und war in seinem Leben ohne Zweifel schuldig geworden. In Mel Gibsons Film Die Passion Christi dreht sich Barabbas noch einmal zu Jesus um, nachdem er freigelassen worden ist. Und ganz kurz ist der Ausdruck des Verstehens auf seinem Gesicht zu erkennen. Einen kurzen Moment scheint Barabbas zu begreifen, dass Jesus, der Unschuldige, an seiner Stelle ans Kreuz genagelt werden wird. Barabbas ist damit der erste Sünder, für den Jesus stirbt. Ob er das allerdings jemals persönlich angenommen hat, dieses Angebot, das wissen wir nicht. Wir haben andere Biografien als Barabbas, aber auch wir haben ja oft genug die Liebe verletzt. Und da, wo wir die Liebe verletzen, verletzen wir Gott und Menschen. Genau wie Barabbas in diesem Moment werden wir verschont vor Gericht, weil Jesus an unsere Stelle getreten ist, damit wir frei sind und die Anklage auf Jesus liegt. Wir stehen vor diesem Stellvertretungsangebot Jesu heute wie damals auch. Und wir tun gut darin, uns in Barabbas und seiner Situation wiederzuerkennen, um den Freispruch Jesu, den er uns anbietet, ganz tief zu erleben und auf uns wirken zu lassen. Es gibt ein Lied: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Ja, wohin könnten wir denn mit all dem Belastenden gehen, dem Belastenden der Vergangenheit, unserem Dreck und Müll, den wir im Leben ansammeln? Wo brauchen wir gerade Entlastung? Wo sind wir beschwert? Wir können ja nichts ungeschehen machen von dem, was wir gesagt und getan haben. Können wir uns überhaupt so ungeschminkt als Barabbas sehen und können und wollen wir dann annehmen, was Jesus für uns getan hat und tut? Ich denke, wo Gnade regiert, da können wir ehrlich zu uns und ehrlich zu Gott und zu anderen werden. Gnade, ich denke, nur Gnade hat die Macht, unser Herz zu verändern. Und dann drittens, die Menge. Entdecken wir uns auch in der aufgebrachten Menge? Wie schnell eine Stimmung hochpeitscht, das konnten wir letzte Woche sehen. Die Frustration und Aggression von Menschen hat in Frankfurt Zerstörung angerichtet. Brechen wir es mal auf uns herunter. Erinnern wir uns, wo wir das letzte Mal unangemessen aufgebracht waren, wo etwas aus uns herausgebrochen ist und sich zerstörerisch Luft gemacht hat? 165 vor Christus hatte eine jüdische Familie, die Makkabäer, genügend gleichgesinnte Landsleute um sich gesammelt, um damals die Griechen aus dem Land zu vertreiben, einen Aufstand zu wagen. Die Besatzer wurden tatsächlich aus dem Heiligen Land vertrieben, der Tempel wurde gereinigt und bis heute feiert man zur Erinnerung daran das Hanukkah-Fest. Als Simon Makkabäus nach Jerusalem zurückkehrte, wurde er als großer Befreier bejubelt und die Menschen schwenkten Palmzweige zum Zeichen für den Sieg. Genauso hatten die Menschen etwa 200 Jahre später Jesus als neuen Befreier in Jerusalem willkommen geheißen, auch mit Palmzweigen in der Hand. Und eigentlich haben sie gesagt: Jesus, sei du jetzt unser Befreier. Und viele hatten im Kopf: Befreie du uns von den Römern, stell du unsere Ehre wieder her. In den Jahren zwischen der Geburt Jesu und der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus soll es mindestens 8 bis 13 Personen gegeben haben, die sich als Messias bezeichneten. Und immer wieder hat ein Teil des Volkes sich auf ihre Seite geschlagen, sie bejubelt und dann wurden sie doch von den Römern hingerichtet. Ich denke, das zeigt die Sehnsüchte der Menschen. Wir haben alle Sehnsüchte und manchmal brechen sie förmlich aus uns heraus. Und auch wir stehen in der Gefahr, dass wir unsere Sehnsüchte und Erwartungen auf Menschen richten und dabei enttäuscht werden. Denn Menschen werden unsere tiefen Defizite nicht ausfüllen können. Menschen werden unsere Träume nicht erfüllen können. Und ich denke, wir haben auch mit Mächten zu kämpfen und sehnen uns danach, dass manche Kämpfe und Herausforderungen sich einfach eliminieren lassen. Ich weiß nicht, was unsere Herausforderungen gerade hier sind, wenn wir sie zusammentragen würden. Da ist vielleicht der Chef oder die Kollegen mit ihren Macken, ihrem Einfluss, den sie vielleicht auch gegen uns geltend machen. Unsere Partner mit ihren Persönlichkeiten, unsere Kinder, die uns herausfordern, schwierige Lebensumstände. Und dann werden wir immer wieder vor die Wahl gestellt, welchen Erlöser, welche Erlösung wir wählen wollen, Barabbas oder Jesus. Jesus ist ja der einzige Messias, der sich weigert, ein Schwert in die Hand zu nehmen und der sich weigert, dass für ihn jemand ein Schwert in die Hand nimmt. Jesus ist der einzige Messias, der kein Interesse hat, die Massen aufzuwiegeln. Stattdessen lehrt er Feindesliebe. Er hat keine Anstalten gemacht, die Römer, die Besatzer zu vertreiben. Jesus liebt. Und er bezeichnet diejenigen als glücklich, die bewusst und in Treue leiden für das, was wahr und richtig ist und nicht aufgeben bis zum Schluss. Sich nicht in Rückzug, in Bitterkeit oder in Aggression zu ergehen. Jesus spricht die glücklich, die sanftmütig sind, die Frieden stiften und die, unglaublich aber wahr, das Gepäck des anderen noch die zweite Meile mittragen. Mal ganz ehrlich, ist es das, wonach wir uns sehnen, was Jesus uns da anbietet? Ist es das, worauf wir gewartet haben? Die Ermutigung, noch eine zweite Meile mitzugehen? Ich denke, Jesus ist der Messias, der so ziemlich allem widerspricht, was aus uns menschlich herausbricht. Und Jesus sagt, hört zu, ich sage euch, dass ihr nicht durch die Kraft des Schwertes, sondern durch die Kraft des Kreuzes frei werdet. Opferbereite Liebe wird am Ende siegen. Wählen wir in unseren Alltagssituationen Jesus, die aufopfernde Liebe oder doch Barabbas? Irgendwann ist mal genug, irgendwann doch mal die Ärmel aufkrempeln, irgendwann doch mal Gewalt anwenden, hart werden, laut werden, bitter werden. Vertrauen wir darauf, dass das Böse nur mit Liebe besiegt wird und wir deshalb auch im Namen dieser Liebe leben? Vertrauen wir darauf, dass wir uns und die Menschen um uns sich nur durch Gottes Liebe verändern können? Und sind wir bereit, auf diese eine Karte zu setzen, wenn wir mit Menschen umgehen? Und in der Liebe immer wieder eine echte Chance zu lassen, neu anzufangen? Glauben wir wirklich an die Kraft von opferbereiter Liebe? Wählen wir wirklich Jesus? Oder würden wir in unseren Alltagssituationen bei der Wahl dann doch etwas anderes wählen? In der Predigt von Martin Luther King, Kraft zum Lieben, heißt es: Unser Ansatz, erklärt er, besteht darin, euch dermaßen zu beschämen, dass ihr uns unsere Bürgerrechte am Ende zugesteht. Wir werden euch durch unsere Bereitschaft zu leiden einen anderen Weg zeigen. Ihr könnt uns verletzen und verletzen und verletzen. Aber wir werden euch immer noch lieben. Wir werden euch nicht wehtun, aber wir werden eintreten für das, was wir für richtig halten. Wenn ihr uns Leid zufügt, werden wir euch mit unserer Fähigkeit zum Aushalten niederringen. Wir werden den Sieg erringen, indem wir euch Liebe statt Hass zeigen. Martin Luther King hat mit dem Leben bezahlt. Er hat nicht mehr erlebt, was sich durchgesetzt hat. Aber seine Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, dass am Ende die Liebe siegt. Heute, morgen, übermorgen wird an unseren Reaktionen und Reflexen im Alltag abzulegen sein, abzulesen sein, für welchen Erlöser wir uns eigentlich im Herzen entschieden haben. Für Jesus oder eine andere Erlösung. Und dann ist da noch Jesus, den wir uns ansehen wollen. Jesus und ich. Was können wir von Jesus lernen? In unserem Text sagt Jesus außer der knappen Bestätigung in Vers 2, dass er der König ist, gar nichts. Jesus schweigt und ja nicht aus Verlegenheit oder Angst. Sein Schweigen ist gezielt. In der Situation einer Anklage weitgehend zu schweigen, erfordert ein ganz hohes Maß an innerem Frieden. Wie oft setzen wir uns im Leben, selbst wenn wir Recht haben, doch ins Unrecht mit den Worten, die wir dazu verlieren? Und wie oft sind unsere Worte und Reaktionen unangemessen, scharf und verletzend? Und wie oft machen wir viele Worte, weil wir eigentlich unsicher und aufgewühlt sind und keinen inneren Frieden haben? Aber in der Nähe des himmlischen Vaters erwächst Frieden. Und aus diesem Frieden wächst Besonnenheit, Weisheit und eine innere Stärke, auch zu schweigen. Jesus war so eng mit seinem Vater im Himmel verbunden, dass er wusste, was geschehen würde. Und das wünsche ich mir auch für mich und für uns, dass wir vorbereitet sind und deshalb weise und entschlossen. Jesus stelle ich mir nach diesen vier Berichten, die wir zum Prozess in der Bibel haben, würdevoll und souverän vor. Er hat nicht geschwiegen, wo er damit seinen Kopf hätte aus der Schlinge ziehen können, und er hat nicht geredet, um sich zu rechtfertigen oder zu schützen. Er schweigt bewusst, und was er sagt, sagt er auch bewusst, ganz gezielt. Jesus schweigt und redet aus einem inneren Frieden. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir immer wieder wissen, ist es Zeit zu schweigen oder Zeit zu reden, aber immer aus einem Frieden heraus. Nicht, weil wir aufgebracht sind und fehlgeleitet. Jesus ist entschlossen, bis zum Ende zu lieben. An welchen Punkten brauchen wir heute Morgen diesen Entschluss, ungebrochen zu lieben? Jesus ist entschlossen, sein Leben zu opfern, um unsere Welt ein für alle Mal durch Feindesliebe zu verändern. Inwieweit sind wir entschlossen, unser Umfeld, unsere Beziehungen mit Liebe zu verändern und nicht aufzugeben? Jesus hat sehr viele Vorhersagen des Alten Testamentes erfüllt. Und in seinem Schweigen hier an dieser Stelle erfüllt er die Prophetie des Propheten Jesaja in Kapitel 53, Vers 7 und gibt dem, was er selbst gewählt leidet, einen tiefen Sinn für uns. Ich lese ab Vers 3, Jesaja 53. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Jesaja sieht das 600 Jahre vor Christus, das muss man sich einmal vorstellen. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Vielleicht hat Jesaja eine Vision von Jesus nach seiner Auspeitschung gesehen oder ihn am Kreuz gesehen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. In seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Und jetzt befinden wir uns mitten in der Szene, die wir gerade betrachtet haben. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Jesus klagt nicht an und er klagt auch nicht. Das können wir von ihm lernen. Jesus möchte uns durch seinen Tod aus unserem Schuldproblem herauslösen, das wir alle ausnahmslos vor Gott und Menschen haben. Jesus möchte uns mit dem himmlischen Vater versöhnen und über den Graben unserer Schuld und Untreue ganz tief neu verbinden. In der Hinrichtung des Menschen und Gottessohnes geschieht Stellvertretung für uns, auch wenn wir das vielleicht nie ganz begreifen können. In der Hinrichtung Jesu geschieht ein Sühneopfer für uns. Und auch das werden wir vielleicht nie ganz begreifen. Trennung von Gott, der ja das Leben ist, bringt unweigerlich Tod mit sich. Und Sünde wird mit Tod bezahlt. Aber Gott möchte nicht von uns ewig getrennt sein. Gott möchte, dass wir Gnade erfahren. Und natürlich kann kein natürlicher Mensch für die Schuld der Welt sterben. Das konnte nur Gott selbst. Und deshalb ist Jesus als Gott in diese Welt gekommen, um diesen hohen Preis zu bezahlen, weil nur er ihn bezahlen konnte. Wir bekommen hier eine Gnade angeboten, die wir niemals im Ansatz verdienen könnten. Ich denke, immer dort, wo wir Gottes Liebe ansehen und zulassen, wird uns auch unsere Unzulänglichkeit bewusst, unser Abstand, unsere Schuld. Und dort, wo wir mit unseren Abgründen und unserer Schuld und Scham konfrontiert werden und uns konfrontieren lassen und zulassen, sie ungeschminkt mit ihren Folgen anzusehen, bekommen wir Sehnsucht nach Gnade. Und das ist gut. Dort, wo wir Zerbrochenheit spüren und wahrnehmen, da bekommen wir Sehnsucht nach Wiederherstellung. Die Stellvertretung Jesu, sein Sühneopfer, dient nicht nur unserer Versöhnung mit Gott, mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen, sondern gibt uns auch Anteil an einem ganz umfassenden Heilungs- und Befreiungsgeschehen. Wir bekommen ein großes Gnadenpaket von Jesus angeboten, das wir immer ganz besonders im Zeichen des Abendmahls feiern. Einmal im Monat feiern wir Abendmahl in Gruppen, aber an den anderen Sonntagen wie heute geben wir einfach Gelegenheit, persönlich, allein, mit jemand anders, in einer Gruppe nach vorne zu gehen und Abendmahl zu feiern. Im Brotbrechen denken wir daran, dass Jesus sein Leben, seinen Körper für uns hingegeben hat. Und indem wir Brot essen, bekommen wir Anteil an seinem Körper, gehören als Glied zu seinem Körper dazu. Das Abendmahl zeigt uns unsere Zugehörigkeit aus Gnade. Und im vergossenen Blut Jesu wird der neue Bund, der Gnadenbund Gottes mit uns aufgerichtet. Und indem wir aus dem Kelch trinken, treten wir in diesen Bund erstmals oder wiederholt ein und machen uns zu eigen, was uns in dem Bündnis geschenkt ist. Deshalb ist Abendmahl so ein starkes Zeichen für Vergebung, für Zugehörigkeit, für Heilung, für Befreiung und Versöhnung. In Vers 5b in Jesaja 53 heißt es, ich hatte es ja schon zitiert, er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden.